Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Grüßt euch und herzlich willkommen bei uns im Horrorversum, euer wöchentlicher Horror-Podcast zur Folge 153. Suspiria ist ein audiovisuelles Gesamtkunstwerk. Bis heute gibt es kaum einen Film, der die beinahe surreale Bildgewalt und Farbenpracht dieses Werkes überboten hätte. Vielleicht handelt es sich um einen der besten Horrorfilme aller Zeiten. Kann und darf man überhaupt einen solchen Klassiker neu verfilmen? In der heutigen Folge sprechen wir über das Suspiria Remake von 2018 und natürlich auch über vieles mehr. Viel Spaß bei der Folge 153. So, ich bin der Chris und ich begrüße das schwingende Tanzbein hier im Podcast. Hallo, Cedric.
Hallo.
Und wie? Das ist jetzt immer mal, das mache ich jetzt bei jedem Podcast, frage ich immer, und wie?
Muss, ne?
Muss, sehr gut. Wir haben heute ein schwieriges Thema, ja. Sozusagen, ne? Also wir nehmen heute auch tatsächlich mal an einem Sonntag auf, ne? Es ist nicht wie sonst immer das Wochenende davor irgendwann aufgenommen oder Samstag oder Freitag oder irgendwann, sondern es ist ein bisschen knapp heute, Sonntag, ne? Jeder hat wieder viel zu tun. Ich war gestern auf dem Geburtstag von meinem Neffen, aber darum soll es heute nicht gehen. Ich hätte ein paar Kommentare tatsächlich dabei, die würde ich noch vorlesen, bevor wir über Suspiria reden. Mhm. Vor allem über den Suspiria von 2018. Und zwar Kommentare wären einmal ein Filmtipp: Malastrana, bitte im Originalton ansehen. Die deutsche Synchro ist deutlich abgeändert. Also man soll ihn im Originalton ansehen und dann ist noch der Verweis dabei, deutsche Untertitel, die sind dann vom Original. Also mit dem deutschen Untertitel soll es wohl deutlich besser sein. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den schon mal gesehen habe. Ich kenne den auch unter anderem Namen.
Finde ich super, den Film.
Short Night of Glass Dolls, glaube ich, kenne ich den. Oder Unter dem Skalpell des Teufels heißt er auch noch. Aber,
so habe ich die große Hardbox drüben stehen.
Ah, okay, den habe ich. Ich weiß gar nicht, ob ich den schon mal gesehen habe.
Finde ich richtig, richtig gut.
Mario Hardoff ist der. Vielleicht machen wir den auch mal, siehst du? Dann hätte ich noch, ich glaube sogar von der gleichen Person, bin mir jetzt gar nicht sicher, aber ich glaube schon, ein bisschen was zur Erklärung für die letzte Folge, bei der wir über Itchy the Killer gesprochen haben. Da waren wir ein bisschen ratlos in manchen Situationen und da gibt es eine kleine Erklärung hier. Also ich lese jetzt einfach mal ohne großartig, einfach mal vor. Jakuza schneiden Finger ab, um ihre Schuld zu tilgen. Große Schuld bedeutet praktisch, er nimmt sich die Freude an Süßigkeiten und deswegen den vorderen Teil der Zunge. Dann gibt es noch den Backflash, Trauma. Der Chichi nutzt Itchy zu steuern. Mitdenken nötig, danke. Ein Herz und ein Zwinkersmiley. Ich bin mir noch nicht sicher, ob ich es jetzt verstanden habe, aber ich wollte den Kommentar einfach mal kommentarlos vorlesen, sozusagen. Mhm. Der schreibt auch immer ziemlich viele Kommentare, deswegen vielen Dank dafür. Und man kann nicht alles verstehen, ne? Man kann nicht jeden Film verstehen. Und das war einer, den habe ich nicht ganz verstanden, aber macht nichts. Wobei, ich würde sagen, den Film, über den wir heute sprechen, den habe ich auch nicht ganz verstanden, aber da reden wir gleich drüber. Ein Kommentar habe ich noch. Noch einen Filmvorschlag. Das große Fressen mal anschauen. Klassiker aus den 70ern. Kenne ich jetzt auch, glaube ich, nicht. Habe ich mal vorhin kurz gegoogelt. Ja, könnte spannend sein. Das große Fressen aus den 70ern ist der. Gut, das wären so ein paar Kommentare noch. Hast du sonst noch irgendwas, was du loswerden willst, erzählen willst, bevor wir über Suspiria und so reden? Fragezeichen? Ausrufezeichen? Komma, Punkt, Strich?
Fertig ist das Mondgesicht.
Doppelpunkt. Ich mache so viele Satzzeichen, bis du mit dem Satz anfängst.
Nee, eigentlich eher weniger. Umso weniger, dass ich heute reden muss. Mhm. Umso besser.
Okay, gut.
Ich habe mich gestern mal ein bisschen ins Nirvana getrunken.
Ein bisschen, das passiert anscheinend öfter in letzter Zeit. Ne?
Ja.
Aber ist okay.
Ey, aber damit ist jetzt Schluss. Nee, ich mache jetzt erstmal hier Pause. Das war okay, ein bisschen. Gut.
Dann lassen wir dich in deinem Delirium noch ein bisschen. Ich will noch ganz kurz was raushauen.
Ich bin schon jetzt fit, aber das ist halt einfach so, wo ich mir denke, warum, ne?
Ja, man denkt sich danach immer, warum, das ist ja das Problem. Warum dabei denkt man sich, yeah, und danach denkt man sich, warum?
Ja.
Ja, das passiert. Ja,
aber Gin Tonic ist einfach, das ist wie Heroin, ich glaube, das...
Nicht ganz so, glaube ich, aber...
Ja, Heroin ist nicht so schlimm. Ja.
Nee, ey, Simsala-Gin sozusagen. Ja,
genau. Hey, aber wenn, dann sie, ne?
Ey, am Ende gibt alles einen Gin. Ja. Ein paar Sprüche aus. Nee, gut, dann lassen wir das einfach dabei. Ich hau noch kurz raus. Ich bin gerade ein bisschen im Star Wars-Fieber. Das liegt daran, dass ich letzte Folge schon erklärt habe, dass ich Ahsoka angeschaut habe. Und jetzt habe ich mir als nächstes größeres Projekt für meine Konsole gedacht. Wie wäre es denn mal, wenn ich den zweiten Teil dieser Jedi-Reihe mal nachhol, der letztes Jahr rauskam, Jedi Survivor, und das spiele ich tatsächlich gerade, und ich fand den ersten Teil geil und ich finde den zweiten Teil geil und noch geiler, weil der einfach genau das gleiche wie der erste Teil macht, nur ein bisschen besser, noch ein bisschen cooler, und die Story ist noch ein bisschen ernster, ein bisschen erwachsener, auch die Figur, die du spielst, der ist noch ein bisschen, ja, einfach, man hat das Gefühl, das ist noch ein bisschen erwachsener, die Figur, die da gerade entsteht oder sowas, die Probleme und alles, was da passiert. Super geiles Spiel, Kampfmechanik geil, ich finde es super. Ich weiß, ich habe überlegt die ganze Zeit, du hast ja bei dem Jedi Survivor verschiedene Stances, wie du kämpfen willst. Ich weiß gar nicht, wie es beim ersten Teil war. Ich glaube, da hat man erst ganz spät irgendwie einen zweiten bekommen oder sowas.
Ja, weiß ich auch gar nicht mehr.
Aber das ist ziemlich geil, weil du kannst ja hier mit Single, ne, also hier ganz einfach mit einem Lichtschwert, dann mein Favorit, was ich bis jetzt eigentlich die ganze Zeit gespielt habe, ist Double Bladed, also wirklich mit einem Lichtschwert, wo rechts und links eins rauskommt sozusagen. Das finde ich eigentlich die geilste Kampfmechanik tatsächlich. Keine Ahnung warum, komme ich am besten zurecht damit. Und Blaster und Single gibt's noch, ne? Und was gibt's noch? Claymore, glaube ich, das wurde dann fast wie so ein Zweihandschwert, wo du dann so schwere Angriffe machst. Ziemlich geil, dass da verschiedene Möglichkeiten gibt, wie du da spielen willst. Das ist ziemlich cool. Aber geiles Spiel, wollte ich nur kurz erwähnen. Bin ich jetzt, ich schätze mal so zwei Drittel bestimmt schon drin oder sowas, und ist gerade so mein großes Ding. So, Kommentare haben wir vorgelesen, was ich auf der Konsole gerade zock, wissen wir. Du bist noch Restalkohol im Blut oder hast noch Restalkohol im Blut. Das bedeutet, wir starten jetzt mit Suspiria.
Ja, ich muss jetzt dann auch, das Wetter ist ziemlich geil. Und dadurch, dass ich alles mal hier, den ganzen Dreck mal loswerden muss, glaube ich, gehe jetzt mal Golf spielen.
Ich glaube, das ist tatsächlich frische Luft und irgendwas nicht so körperlich anstrengendes, aber so ein bisschen Bewegung ist, glaube ich, nicht schlecht, ja. Würde ich auch sagen.
Mal schön auf dem Kurzplatz kotzen.
Mal schön in ein Loch reinbrechen.
Ja, ey, der Ball hat gebrochen, ich habe es genau gesehen.
Wieso ist denn der ganze Platz überall voller Kotze? Keine Ahnung, was hier los ist. Irgendwelche Tiere sind hier rumgelaufen.
Breaking Ball?
Sehr gut, ja.
Breaking the Law, Alter, ist scheiße. Ja. Und schwupps, bin ich wieder besoffen, Alter.
Ja, was schick jetzt wieder los?
Nee, das war wirklich... ich habe auch ungefähr in der Nacht jetzt noch... Ich habe ja gestern Sushi gemacht und ich habe in der Nacht ungefähr so gegessen, das Sushi wie David Hasselhoff den Burger.
Oh ja, das glaube ich, ja. Wenn man dann einfach, egal wie, man muss einfach essen. Und so schnell wie möglich und so viel wie möglich, wenn man heimkommt, ja. Ja, da hat man früher auch einfach alles so, wenn da irgendwie noch Nudeln standen, einfach mit der Hand in den Topf irgendwie Nudeln, kalte Nudeln rausessen, irgendwas.
Ja.
Ja, das war großartig. Großartige Zeit. Nee, das machst, dann gehst du dann ein bisschen hier an die frische Luft. Jetzt schauen wir, dass wir die Folge durchbringen. Wir sprechen heute über Suspiria, über den italienisch-US-amerikanischen Film von Luca Guadagnino. Guadagnino, genau. Der Film ist nämlich eine Neuverfilmung von Dario Argentos Kultfilm Suspiria von 1977.
Ach, das finde ich schon. Es ist eine wahrhaftige Lüge. So war ich hier.
Ja, absolut.
Heute, so war ich hier heute getrunken habe.
Also, ja, da können wir ja gleich drüber sprechen, wie man auch immer das nennen will. Remake oder Neuinterpretation oder Neuverfilmung oder sonst was. Meiner Meinung nach ist es nichts davon, aber da kommen wir gleich dazu. Der Regisseur, dieser Luca Guadagnino, der hat 2022 Bones and All auch Regie geführt. Das ist ein Film, über den wir auch schon mal im Podcast gesprochen haben, Folge 124. Das war diese ungewöhnliche Mischung aus Coming of Age, Love Story, Road Movie, so ein bisschen Kannibalen-Horror mit drin. Fand ich tatsächlich eigentlich ganz, ganz nett und ganz unterhaltsam. Genau, das ist so der letzte, den er gemacht hat. Und eben 2018, da ist dieses Remake her von Suspiria. Suspiria, ganz grob nochmal für alle zum ins Gedächtnis zurückrufen. Suspiria, wir haben auch in Folge 34 über den ersten Teil, also über den ersten Teil der Mutter-Trilogie gesprochen, eben Suspiria von 77. Wir haben in der Folge 35 des Podcasts über den zweiten Teil Inferno gesprochen und wir haben in der Folge 36, hey, drei Folgen hintereinander, über den dritten Teil der Mutter-Trilogie, nämlich Mother of Tears, gesprochen. Also wir haben all diese Filme
wir
schon mal abgearbeitet.
Wir haben in Folge 37 über den vierten Teil.
Nein, haben wir nicht. Aber das heißt, wir haben die alle schon mal durch. Und ich habe ja kurz überlegt, ob wir die Folge so eine Original- oder Remake-Folge machen, wie wir es ja in der Vergangenheit schon einige Male gemacht haben mit
der Hilfe. Das hättest du in dem Fall nicht machen müssen oder nee. Das hätte sowieso keinen Sinn gehabt. Und ich war ja, also ich glaube, ich habe das einige Male ja auch in dem Podcast gesagt, ich war immer so ein bisschen so ein Gegner von diesem Remake. Ich habe Remake gerade mit Gänsefüßchen.
Sehr gut. Lufthäschen.
Lufthäschen, oh, das ist noch besser. Ja. Das ist sogar sehr gut. Ja. Lufthäschen, muss
ich sagen. Ich schreib's da auf.
Also ich habe hier Remake mit Hör auf zu husten.
Das soll ich wüssten. Ich habe so einen Frosch im Hals heute hier.
Oh, klar, kenn ich. Also Remake in Lufthäschen. Genau, dass ich darüber gesprochen habe, dass ich ja das scheiße finde. Mhm. Also, ne? Hey, verspricht der Algo aus mir, aber Betrunkene sagen immer die Wahrheit.
Ja, das stimmt. Kinder und Betrunkene sagen immer die Wahrheit. Ja.
Nur, dass manche Kinder kacke sind und manche Betrunkene irgendwie lustig, aber gut.
Ja, anders ist,
ja. Nee, ich war ja kein Fan davon, dass sich jemand getraut hat, ein Suspiria Remake zu machen. Und ich war auch lange Zeit so, will ich mir nicht anschauen, aber ey, für den Podcast, ne, da muss man sich auch mal hingeben.
Das rechnen die alle bestimmt hoch an, muss ich tatsächlich sagen.
Ja,
weil wir wissen ja, wie du einfach den, wo gesagt hast, ich will das eigentlich nicht sehen. Ich will eigentlich sowas nicht sehen.
Das ist wie,
verstehe ich auch,
wie Martyrs. Also Suspiria und Martyrs war so, was soll der Scheiß, dass das überhaupt eine, weißt, lass dich doch was Eigenes einfallen. Manche Remakes haben Daseinsberechtigung, weil ich sage, okay, es macht vielleicht einiges besser oder eben auch nicht.
Was auch viel ausmacht bei einem Remake ist, wenn man den Originalregisseur oder die Originalidee mit dazu holt, ne? Und die mit dabei, wie jetzt Evil Dead zum Beispiel, ne? Auch wenn das jetzt nicht auch nicht richtig ist. Aber wenn man die Leute dazu holt, ist es wieder was anderes. Das war hier nicht der Fall.
Bei Evil Dead ist es halt so ein, da hast du irgendwie was völlig Eigenes trotzdem bekommen, weil das war ja so, es ist kein Remake, sondern das ist auch so, das ist nicht neu erfunden worden, sondern das ist einfach so. Es war halt ein neuer Teil für mich einfach. Es gab schon öfters, Maniac zum Beispiel ist auch so, wo ich sage, ja, da ist das von Alexandre Achat, das ist schon richtig, richtig gut. Bei Suspiria habe ich mir immer gedacht, warum? Ja, und mir absolut. Ist es jetzt bei dem Schauen, ist es mir bewusst geworden, dass ich wirklich fast sagen muss, wahrscheinlich ist Suspiria der beste Horrorfilm, der jemals gemacht wurde.
Der Original ist Suspiria.
Nee, das Remake. Nein, ich meine. freilich das Original. Also das Original, das kann mit dem Alter, was das auf dem Buckel hat, das kann so viel. Das kann so viel ausdrücken, so viel transportieren, so viel.
Ja.
Einfach so viel von so vielem.
Weißt du zufälligerweise, was Dario Argento, also ich habe hier Texte vorliegen aus einem Interview, was Dario Argento zu dem Suspiria Remake gesagt hat. Weißt du das?
Nee.
Oh, da bin ich jetzt gespannt, was du dazu sagst. Ich lese das vor, bevor wir selber, also ich glaube, man hört aus unserer Meinung jetzt schon raus. Ich mein,
also ich kann dir auch gleich sagen, in dem Podcast, also nicht nur dem gestrigen Abend geschuldet, aber ich brauche jetzt hier auch den Film nicht von vorne bis hinten nochmal so ein bisschen Revue passieren lassen, weil ich mir dann denke, wow, ich wäre schon wieder aggressiv, aber...
Ja, ich glaube auch, ich habe auch schon überlegt, also ich würde jetzt mal sagen, alleine, dass wir es uns jetzt getraut haben, mehr oder weniger, oder dem eine Chance gegeben haben, spricht schon irgendwie für uns, weil wir eigentlich das total abgelehnt haben. Jeder, der den Podcast hört und schon länger vielleicht hört, der weiß das, dass wir große Fans vom italienischen Kino sind.
Kilo?
Kilo von italienischen Kilos sind. Ja. Und wir sind auch große Fans natürlich von Dario Argento und vor allem natürlich auch von seinen, in seiner Hochzeit gedrehten Filme, ne? Seine ersten Chali und auch seine Suspiria sowieso auch. Und für mich ist das vielleicht einer der besten Horrorfilme.
Ich dachte, der heißt Dario, ne? Charlie.
Charlie Argento. Auf jeden Fall wird man da, man hört ja jetzt schon ein bisschen raus, wir können dem Suspiria Remake jetzt nicht wirklich wahnsinnig viel abgewinnen, weil das ganz gefährlich ist, würde ich fast sagen, sich an sowas ranzutrauen. Ist es einfach. Braucht man nicht drüber reden. Und man muss auch sagen, wenn der Film sich so nennt und wenn er mit die Hauptfiguren und so den gleichen Namen gibt und wenn der Film einfach Suspiria auch heißt, dann muss ich ihn auch mit dem Original vergleichen dürfen. Dann kann ich ihn auch nicht als eigenständiges Produkt sehen und sagen so, naja, da hat jemand was Neues probiert. Nee, das geht, finde ich, nicht. Also dann muss ich schon sagen, hey, dann muss ich mir den Vergleich aber auch stellen und muss ich auch sagen so, was hast du jetzt auch von dem Original geholt? Was war deine Intention dahinter, diesen Kultfilm zu nehmen und den zu remaken? Also das muss ich mir dann irgendwie, das muss er sich dann anhören, diese Kritik oder diese Diskussion. Aber ich möchte dir jetzt vorlesen, was Dario Argento zu dem Film gesagt hat. In einem Interview hat er Folgendes gesagt, ich möchte zwei Sätze vorlesen aus dem Interview. Dario Argento, Schöpfer des Horrorklassikers Suspiria von 1977,
Schöpferhofer Weizen,
hat das 2018 erschienene Remake seines Films heftig kritisiert. In einem Interview erzählt der Regisseur, dass ihn Luca Guadagninos Version nicht erregt habe und sagt, das sei ein Verrat am Original. Weiter sagt Dario Argento noch, Argento bemängelt, es hat mich nicht berührt, der Film hat den Geist des Originals verraten, es gibt keine Angst, es gibt keine Musik, der Film hat mich nicht überzeugt. Das sind die Worte des Originalregisseurs von Suspiria.
Sau stark.
Ich muss sagen, also das mit Verrat finde ich schon saukrass.
Ich hatte jetzt fast ein bisschen Angst, dass der, weißt du, das ist wieder so, bin ich nicht zu cool dafür, dass halt jetzt Argento dann auch sagt, ja, gefällt ihn oder was weiß ich. Also ich bin jetzt wirklich froh, dass er sagt, das ist scheiße.
Ja, und ich muss, also das mit vor allem, es gibt keine Musik, finde ich super interessant, weil das ist mein Gedanke den ganzen Film über gewesen. So, wo ist denn diese Musik, die solche Filme brauchen, die solche Filme, weil wenn ich ans Original denke, wenn ich an Suspiria, an die Musik von Suspiria denke, dann läuft es mir kalt den Rücken runter. Wenn ich an die Bilder und die Musik zusammen denke, dann habe ich diese Konstellation, was diesen Film zu dem macht, was es ist. Das hat aber das Remake gar nicht. Ich weiß nicht, warum sie da nicht drauf gesetzt haben, warum sie auch kein ikonisches Main-Theme kreieren wollten oder sowas. Hat der Film irgendwie tatsächlich, also es gibt keine Musik, drückt es wirklich aus. Für mich gab es keine Musik, die ich wahrgenommen habe in dem Film tatsächlich. Und die dann vielleicht auch noch irgendwas zum Film beiträgt. Aber dazu vielleicht gleich. Ich möchte kurz über den Cast sprechen. Der Cast ist eigentlich ziemlich gut. Wir haben in der Hauptrolle Dakota Johnson, die Susie spielt. Die Hauptrolle spielt, die kennt man aus 50 Shades of Grey vielleicht. Ich habe die als letztes in dem Film Cha-Cha Real Smooth gesehen, den ich tatsächlich gar nicht mal schlecht fand, aber auch egal. Und zu allerletzt konnte man sie sehen in 2024 in dem Film von den neuesten Marvel-Filmen, diesen Madame Web, konnte man sie sehen. Da spielt sie eben auch die Hauptrolle. Ich finde, an sich ist das eine geile Schauspielerin, brauchen wir nicht drüber reden. Auch wenn die jetzt, also die passt super in die Rolle, aber das ist natürlich nicht das Problem. Wir haben Tilda Swinton, die gleich alle Rollen, die sonst noch übrig sind, spielen, kann man fast sagen. Muss man auch sagen, da ist die Leistung natürlich auch super. Auch das ist nicht das Problem des Films, meiner Meinung nach. Das Problem ist nicht der Cast, das Problem ist einfach die Idee, die Umsetzung, meiner Meinung nach.
Ich hab mir da auch schon wieder gedacht, ist das so ein, so ein Seitenhieb auch irgendwie so gegen das klingt jetzt doof, aber gegen Männer, wo ich mir denke, so alles, was in einem Film gespielt wird, ist von einer Frau so auf die Art.
Ja, es hat einen feministischen Touch, der damit
euch, drin euch zeigen wir es mal so, wo ich mir denke, so, weißt du, das sind wieder so Sachen, wo auf sowas komme ich schon wieder gar nicht, weil ich mir denke, so, mir wurscht, wer da steht oder wer da irgendwie was. Aber dass man Personen dann halt alle spielt und wo ich mir dann immer gedacht habe, so was hat denn der Alte, dieser Therapeut, was hat denn der für eine komische Stimme? Der ist ein Mann, aber der klingt irgendwie so klingt doch kein alter Mann. Und da sehe ich so bei diesem Cast-Ding, was da bei Prime ja dann immer so mit eingeblendet wird.
Ja.
Und denke mir dann so, Dr. irgendwas.
Dr. Joseph Klemperer zum Beispiel.
Ja, ja genau. Moment mal, das ist doch auch die. Wo ich mir dann denke.
Ich meine, cool ist es irgendwie schon, wenn so Schauspieler so wandelbar sind, dass die also grundsätzlich mehrere Rollen spielen, das finde ich irgendwie cool. Aber ich verstehe jetzt auch nicht, warum sie einen alten Mann mit ihr besetzen, warum sie den alten Mann nicht mit einem alten Mann besetzen. Das verstehe ich halt oft auch nicht, weil das dann doch noch ein bisschen authentischer durchaus ist, wenn ein alter Mann gespielt wird von einem alten Mann und nicht ein alter Mann gespielt wird von einer jungen Frau. Oder von einer Frau, normalen Frau. Das ist halt, habe ich jetzt auch nicht, weiß ich auch nicht, warum man das macht. Aber grundsätzlich, ihre schauspielerische Leistung ist halt cool, ne? Dass sie natürlich da überall reinrutscht und diese Madame Blanc spielt und auch diesen Arzt. Und das ist natürlich schon alles ziemlich cool.
Ja,
warum, frage ich, weiß ich nicht.
Kann
ich
auch nicht beantworten. Das ist keine Ahnung. Das.
Wir haben noch Mia Goth mit dabei, die haben wir auch öfter schon im Podcast dabei gehabt, zum Beispiel bei X hat die Hauptrolle, oder da hat sie doch auch mehr oder weniger die Hauptrolle gespielt und bei Pearl vor allem, da hat sie so die richtige weibliche Hauptrolle gespielt. Das ist dieser Film, wo wir auch vor kurzem im Podcast drüber gesprochen haben, ich weiß leider jetzt nicht, welche Folge das war, aber den ich auch deutlich, also den X fanden wir beide ja nicht so prickelnd und den Pearl fand ich jetzt eigentlich sehr, sehr gut eigentlich sogar, der so ein bisschen in den 50ern spielt. Aber genau, haben wir Mia Goth dabei. Das sind jetzt so die Rollen, die ich jetzt mal grundsätzlich erwähnen will. Also wir haben eigentlich schon einen guten Cast. Wir haben auch die Original Susie dabei aus dem Original 1977er Suspiria. Die spielt da eine ganz kurze Nebenrolle. Fand ich allerdings ganz nett, die einfach zu sehen, ne? Dass man da wenigstens die nochmal mit reinholt sozusagen für eine kurze Szene. So. Gut, jetzt starten wir aber mal mit dem Film, sonst geht der Podcast doch viel länger, als wir uns das vorgestellt haben. Der Film, okay. Ich wusste ja gar nicht, auf was man sich jetzt einlässt. Hat das jetzt was mit dem Original zu tun? Ist das Original einfach sozusagen kopiert nochmal oder erzählt er eine eigene Geschichte oder was? Es ist halt schwierig. Der Film kann bei uns, oder ich spreche jetzt mal ein bisschen für dich mit, weil ich ja deine Meinung dazu irgendwie kenne. Der Film kann, der hat es ganz schwer und kann eigentlich fast nur verlieren, egal was er macht, weil das einfach. Du kannst dieses Original meiner Meinung nach gar nicht toppen und du spielst einfach nicht in dieser Liga, das geht nicht. Das ist zeitlich geschuldet zu der Zeit damals, du kannst da nicht mehr hinkommen meiner Meinung nach. Deswegen ist es schon wahnsinnig schwierig, sich da überhaupt dran zu trauen. Jetzt ist meiner Meinung nach die Frage bei einem Remake, entweder ich mache es 1:1 und kopiere dieses Remake und mache es halt hübscher und schöner und neuer, was es denn nicht bräuchte, das Original, weil das Original fantastisch ausschaut mit seiner Beleuchtung, mit seiner Kamera, mit seiner Atmosphäre. Da kann man gar nicht jetzt im Jahr 2024 sagen, jetzt mit der Kamera kann man das viel besser ausschauen lassen, finde ich, braucht man nicht. Es gibt super kolorisierte oder super
Versionen. 40 Jahre Version, die da ja rausgekommen ist. Ich glaube, Eddie Ford hatte das sogar irgendwie gemacht, oder ich weiß gar nicht mehr. Ja. In 4K, glaube ich sogar, oder sowas.
Ich glaube ja auch, ja.
Alter,
was willst du da machen? Also das sieht fantastisch
selbst
aus.
Selbst ohne das denke ich mir jedes Mal so, krass.
Genau.
Dieser Film, ey, war.
Also entweder machst du das, dass du es 1:1 remakest irgendwie und hübscher ausschauen lässt, was der Film nicht bräuchte, oder du musst halt wirklich eine komplett neue Geschichte erzählen. Aber mir ist bei dem Film, also der erzählt natürlich nicht die gleiche Geschichte wie Suspiria, der erzählt mir aber auch nicht eine Geschichte, die weit genug weg ist davon, dass ich jetzt sage, okay, das ist jetzt eine ganz neue Interpretation von dem Stoff oder sowas. Auch das macht er irgendwie nicht. Und was auch mein Hauptproblem bei dem Film die ganze Zeit war, der will so viel sein. Und das müsste er gar nicht. Und das ist oft das Problem bei Filmen. Die wollen so intellektuell wie möglich sein. Die wollen so, ich weiß nicht, was sie alles sein wollen. aber sie sind dann irgendwie nichts davon, weil sie es zu arg wollen. Sie wollen, weißt du, was ich meine? Sie wollen immer zu sehr wie, ah, das ist immer so metaphorisch so gedacht und das ist so gemeint und das muss man, das versteht man nur, wenn man Psychologie studiert hat, 12 Jahre lang. Die wollen immer, dass man das denkt, aber ich finde, das ist es dann einfach nie. Das ist dann immer alles so, erzähl's doch weniger verkopft. Das ist so ein verkopft alles, so, ah, das, so, das kann man bei einmal schauen gar nicht verstehen, so in die Richtung. Und das, damit kann ich halt sowieso nichts anfangen. Aber, okay. Der Film ist in 6 Akte aufgeteilt. Er startet, der Film spielt in Berlin, 1977, in einer regnerischen Nacht. Ich starte jetzt mal am Anfang, wir brauchen wirklich nicht den ganzen Film durchgehen, aber ich sage jetzt mal, wie er anfängt. Er startet in einer regnerischen Nacht und wir sehen die Patricia, die zu einem Doktor läuft und dort bei diesem Arzt angekommen, spricht sie dann wirres Zeug, sie redet von, sie hatten recht, es sind Hexen, sie wollen in mich hinein, sie muss alle warnen, sie spricht halt wirre Dinge, wirkt schon fast ein bisschen wie besessen und sie hört auch Stimmen. So fängt es eben an. Also haben wir erstmal eine verrückte Person, die offensichtlich aus dieser Schule dann kommt, erfahren wir ja dann später, und da irgendwas weiß, was alle anderen nicht wissen, und genau. Wir sehen dann relativ schnell den Vorspann nach dieser Opening-Szene, und bei dem Vorspann sehen wir dann auch den Cast, und da hatte ich schon wieder ich meine, es ist halt schwierig, aber da hatte ich schon wieder das nächste Problem, das habe ich dir auch schon erzählt. Der Film will halt die ganze Zeit mir so aufzwängen, was er mir gerade zeigen will. Der zeigt mir dann den Cast und will mir unbedingt zeigen, hey, das spielt vor allem in den 70ern. Hey, wir haben die Zeit genutzt und sind genau in die gleiche Zeit wie damals Argento gegangen. Wir spielen in den 70ern. Und deswegen zeigen sie mir die ganze Zeit Standbilder und Einstellungen und Szenen aus Dingen, die man halt nur in den 70ern hatte. Aber das war so, ich weiß nicht, das ist nicht so beiläufig gewesen, dass man da irgendwie was sieht, sondern so, hier in Großaufnahme, das ist eine Tapete aus den 70ern. Hier in Großaufnahme, das ist ein Lichtschalter, das, schau dir den an, der gäbe es nur in den 70ern so. Das hier ist ein Einrichtungsstück und ein Möbelstück, das ist aus den 70ern. Hier, Achtung, das Auto, das vorbeifährt, das ist aus den 70ern, das du siehst. Das ist so, ich weiß nicht, der Film wollte mir die ganze Zeit so aufzwingen, wie gut er das gemacht hat, was er sich gedacht hat. Ich kann das gar nicht erklären. Weißt du, was ich meine, ein bisschen so?
Ja.
Das hatte ich halt immer so, wo ich mir gedacht habe, so, mei, ich weiß es nicht.
Der Film ist auch so, ich habe kein Problem mit dieser Anfangsszene, wo diese Patricia, um es cool zu sagen.
So, ja, Entschuldigung, ich habe es zu deutsch ausgesprochen, zu berlinerisch. Patricia. Ja.
Ecke.
Ey, Patricia, komm so rüber, Mann. Setz dich doch rüber. Ja, Grille.
Ja, das sei dahingestellt. Also, das war jetzt zum Beispiel mal wenigstens nicht schlecht.
Nee, um Gottes Willen, der Film ist ja auch nicht grundsätzlich schlecht oder so. Das ist ja auch nicht. Er sieht ja auch. Er nutzt halt auch wieder eine andere Art und Weise zu. Also das Original setzt ja sehr auf Farben und so, ne? Und der Film setzt ja eher so ein bisschen auf entsättigte Bilder, auf natürliche Töne und so.
Also es gibt schon coole Momente in dem Film, wie wenn die dann mal in diesem Hotelzimmer da miteinander sprechen und es ist alles durch diesen Spiegel gefilmt. Also man sieht beide, aber trotzdem auch durch den Spiegel. Das sind halt so Einstellungen, wo ich dann mir denke, hey, ist eigentlich ganz cool. Für mich ist aber so, dass der Film relativ schnell entgleist und ich mir denke, warum mache ich das überhaupt? Mhm. Weil ich habe dann, keine Ahnung, eine halbe Stunde oder 40 Minuten, bei mir haben dann mal davor ja drüber kurz gesprochen und hast du gesagt, so die ersten 40 Minuten freudig. Ja. Und das war dann immer so bis zu dem Zeitpunkt dachte ich mir immer so, warum ein Suspiria Remake?
Ja.
Und ich habe es einfach immer nicht verstanden. Jetzt verstehe ich es immer noch weniger, aber ich dachte mir dann auch so, ah, nee, der wird mich nicht kriegen, egal was jetzt kommt. Und dann war es ja zum Glück auch so wegen Remake und kann dem Original ja überhaupt nichts schaden oder was weiß ich was. Aber bei dem Film dachte ich mir dann wirklich, wenn man mal das Suspiria ausblendet und Alles andere, sage ich dir, ist es bis auf die Hauptdarstellerin, die ich meiner Meinung nach in dem Film irgendwie die volle Schönheit ist, irgendwie, keine Ahnung, das ist das Einzige, wo ich mir...
Schönheit, oder?
Schönheit, ja. Habe ich doch gesagt, oder?
Ja, so Schönheit. Ja, Schönheit.
Achso, ganz schön. Alright.
Häuptling Schönheit.
Nicht schlecht, ey. Lufthäschen.
An der schauspielerischen Leistung liegt es auch nicht, sind wir mal ehrlich.
Nee,
auch, ich finde auch die anderen Rollen, die sind ja alle gut besetzt irgendwie. Da kann man ja nichts sagen.
Ich finde den Film und dafür schreibt Kommentare, was er wollt, um es in den Worten von Terrorgruppe zu sagen, zeigt uns eure Finger, hasst uns. Ja. Ich finde den Film grottenschlecht. Ich finde ihn wirklich grottenschlecht. Auch ja, wenn's jetzt, wenn der jetzt heißen würde, hier.
Verwend meinen Namen, den ich schon mal gesagt habe.
Weißt du noch? Die Todestanzschule.
Ach so, ähnlich. Ich glaube, es mir irgendwann mal aufgeschrieben, die Tanzschule, das ist ja irgendwie sowas.
Ja, oder sowas.
Das ist ja das Problem. Ich finde, der Film funktioniert ja für mich jetzt nicht mal als eigenständiger Film. Wenn ich das jetzt alles weglassen würde, was ich eigentlich nicht so richtig kann, weil er eben Suspiria heißt und weil er das ja machen, weil er von dem alten Jahr irgendwas machen will oder mit dem irgendwas machen will oder irgendwie in die Richtung gehen soll und es ja irgendwo trotzdem eine Neuverfilmung, ein Remake, eine Neuinterpretation, was auch immer ist, kann ich das nicht ganz ausschalten. Aber selbst wenn ich es komplett ausschalte und schaue mir den Film nur an, dann geht er schon mal mindestens eine Stunde zu lang, weil der Film, das haben wir noch gar nicht erwähnt, der geht 2,5 Stunden. Über 2,5 Stunden, glaube ich sogar. Hey, das ist viel zu lang. Das Original geht eine Stunde, keine Ahnung, 37, ich weiß es gerade gar nicht, aber mindestens eine Stunde kürzer oder fast eine Stunde kürzer. Und das merkt man dem Film. Und ich habe ja das auch zu dir gesagt, bevor ich den Film angeschaut habe und ich habe die Lauflänge gesehen, habe ich mir schon gedacht, so als Gag, so habe ich schon gesagt, so, ich sage dir jetzt schon, ich habe den Film noch keine Sekunde gesehen, aber der geht mindestens eine Stunde mir zu lang. Und es ist aber nach dem Film schauen auch so gewesen. Der beschäftigt sich mit Dingen, zu viel, ich weiß schon was, er versucht natürlich ein bisschen was aufzubauen und vielleicht irgendwo noch mehr rein, aber dann, er packt viel Politik mit rein, Berlin, diese ganze, das packt er alles mit rein, RAF ist viel mit drin, diese Flugzeugentführung, also wir erfahren ja in dem Film sogar, wer das Flugzeug entführt hat und wann das aufgelöst wurde und Flugzeug und wir erfahren ja auch, wer sich dann von der RAF im Knast erhangen hat und sowas. Also all diese Dinge, der packt da viel so Berliner deutsche Politik mit rein zu der Zeit in den 70ern.
Also auch das, wo ich...
Interessiert mich nicht, ehrlich gesagt. Verstehe ich, aber interessiert mich nicht in dem Film.
Das interessiert mich halt in dem Kontext zu Suspiria jetzt nicht, weil ich mir
genau, denke, null.
So, was hat denn das damit zu tun? Auch in einem eigenständigen Film sage ich, okay, macht's halt, macht was ihr wollt, ist jetzt nicht schlimm. Aber bei mir ist halt das ganz große Problem, dass ich den Film halt, ich habe es dann wirklich mir gedacht, so okay, das wird nicht wie das Original, also die versuchen nicht mal wie das Original zu sein, von dem her war es mir dann auch irgendwann wurscht, aber dann habe ich mir immer gedacht, aber was ist denn mit dem Aspekt, wenn ich den jetzt betrachten würde als einen, ich schaue mir jetzt einen eigenständigen Horrorfilm an, der jetzt anders heißen würde und nicht irgendwie Suspiria sein will und dachte mir dann wirklich so, das ist schon.
Das ist halt auch langweilig, ne? Irgendwie.
Man darf hier wirklich auch mal sagen, wenn einem was überhaupt nicht gefallen hat und der Film.
Es ist ja unsere Meinung. Ja, es ist ja wirklich unsere Meinung. Also, wenn jemand den Film gut findet oder so, um Gottes, und es gibt viele, die finden ihn gut. Ich habe
ja
nie gelesen.
Das ist jeden das seine, aber
ja.
Mir gefällt er einfach grundsätzlich nicht. Also, das ist so ein. Das wird irgendwann auch so ein unglaublicher Schmarrn. So dieser letzte Akt oder diese, doch, das ist dann, nee, das ist der vorletzte, glaube ich, dieser Akt 6 ist es dann, glaube ich, wo man dann auch mal die
Suspiriorum heißt der 6. Akt.
Ja.
Und der letzte ist dann praktisch der
Epilog. Und da habe ich mir dann wirklich gedacht, so, und ich gebe es jetzt auch wirklich zu, da habe ich dann öfters mal so diesen Cursor, also diesen Stick gedrückt, sodass er mal 10 Sekunden dann vorspringt und dass er dann sagt, okay, jetzt springe ich mal 20 oder 30 Sekunden vor, weil ich mir einfach gedacht habe, naja, jetzt wird's. Und der hat mich schon so früh verloren und das war dann auch wirklich so, wo ich mir dachte, Alter, ist das, jetzt wird's irgendwie so, das war dann irgendwie so eine Erkältung, die du nicht loskriegst, wo du dir denkst, geh halt jetzt endlich
vorbei. Der hört nicht auf, ne? Der hört nicht auf, der Film. Das habe ich mir beim Schauen auch gedacht. Ich dachte mir die ganze Zeit, wann, der hört nicht auf und der Mein Problem auch noch dabei war, dass ich nie das Gefühl hatte, dass ich in dem Film weiß, wo ich jetzt bin.
Das ist das, was ich ja gestern zu dir gemeint
habe. Ist das jetzt irgendwie so ein Midpoint oder geht es jetzt Richtung Ende oder sind wir noch in der Erzählung, in der Vorgeschichte? Ich habe nie verstanden, wo bin ich denn jetzt gerade?
Ich bin einmal in einem Film aufgestanden und habe mir ein Wasser geholt in der Küche und war noch in Hörweite.
Trinkst du Wasser oder was? Aber mit Alkohol versetzt hoffentlich.
Nee, Wasser ist Leben. Und ich saß jetzt hier und live und direkt im Podcast.
Uns werden alle hassen, ich sag's dir hier. Uns werden alle hassen dafür, dass wir das Remake so zerreißen.
Abgesehen von einem Bier werde ich keinen Alkohol mehr trinken.
Ach so, okay.
Mach ich nicht mehr.
Wahnsinn, was er für Dinge droppt hier bei der Folge.
Ja, das ist mein Versprechen. Nee, ich war kurz in der Küche und hab noch zugehört, hab dann mir ein Wasser geholt und kam zurück, schau dann in den Fernseher wieder rein und denk mir so, wer ist das? Mhm. So waren auf einmal so viele und dann war das irgendwie so, was nie, hä? Warum? Was ist jetzt hier los? So, obwohl ich mitgehört habe, habe ich dann auf einmal nicht mehr gewusst. Und es war dann auch die Szene, wo diese Susie dann mal durch diese, wo sie mit der Sarah, glaube ich, heißt sie, in diesem Sekretariat ist und irgendwie versuchen, an irgendwas ranzukommen und diese Susie dann durch dieses Regal schaut und die Hexen dann einfach nur lachen und mit ihrer komischen spitzen Sichel da den einen an der Nudel irgendwie rumspielen.
Da habe ich mir auch gedacht, was ist denn das jetzt?
Ich muss auch
die Pistole von ihm zu nehmen und dann so die Pistole in die Luft halten und die Pistole anlachen und ankichern und ich dachte mir die ganze Zeit, Alter, was ist denn das
jetzt? Und da kam ich zurück und habe mir dann wirklich so gedacht, so, habe ich mir kurz in der Küche LSD eingeschmissen oder
wo? Läuft da noch der richtige Film?
Ja, was ist denn hier los? Halt, wer seid ihr und warum hast du keine Hosen an und warum schaut sie zu und so, was denkt sie sich in dem Moment so? Oh, schöner kleiner Hader.
Ernsthaft. Da habe ich mir auch gedacht, was ist denn, nochmal ganz kurz für alle, mal ganz kurz die Geschichte noch so ein bisschen, es ist schon, also von der Story so ein bisschen ähnlich wie das Original, die Susie kommt natürlich dann in Berlin an in diesem Fall, bei einer Tanzschule, versucht sich da mit der Stadt gerade ein bisschen zurechtzufinden und als sie dann dort dann natürlich schlussendlich an der Tanzschule rauskommt, wird sie dann, sie will dort vortanzen und darf dann auch oder soll dann auch dort vortanzen und das ist dann so ein ausdrucksstarker Supertanz, den sie da macht, dass sie von der Schule dann praktisch genommen wird sozusagen und wird dann auch eben von diesen ganzen Lehrerinnen und Tanzlehrerinnen eben beobachtet und sie bekommt dann dort den Platz von der Patricia, weil die am Anfang des Films, haben wir ja gesehen, die verlässt dann auch die Schule und ist dann weg und ist ja eh durchgedreht und ihren Platz bekommt sie. So, nur einfach, dass jetzt alle mal wissen, wir bewegen uns in der Schule und wir sehen auch unfassbar viele Tanzszenen. Das Original hat eine Tanzszene, zwei Tanzszenen, Balletttanzszenen vielleicht. Der Film besteht ganz viel aus Proben, aus Tanzeinlagen, aus gerade das Ende, da gibt es ja minutenlange Tanzeinlagen, wo ich mir auch gedacht habe, so, boah, ey, ich schaue mir jetzt seit halt 2-3 Minuten lang an, wie die da irgendwie einen Ausdruckstanz machen mit ihren roten Fetzengewändern, wo ich, ja gut, aber es ist ein anderes Thema.
Für mich war das immer so ein Film, so, wo ich mir dann immer vorstellen konnte, da hocken jetzt so Intellektuelle dort, die hier, wie du schon vorhin gesagt hast, jahrelang Psychologie studiert haben und so einen Künstlerschal um sich herum gelegt haben und trinken gerade irgendwie Mate-Tee oder haben sich so ein Haselnuss-Chai.
Uns werden alle so hassen für die Folge.
Mir wurscht, ich bin unzurechnungsfähig.
Stimmt, du kannst dich doch rausreden, indem du sagst, ich war betrunken, oder? Ich kann mich nicht mal an die Folge erinnern. Ich kann mich doch nicht rausreden.
Ja, schildern Sie doch mal, wie das war. Ich war betrunken. Laut Protokoll haben Sie 0,01 Promille. Ja, es war dunkel.
Ja, oh Gott, das war auch eine sehr witzige
Situation. Ja, aber das ist eine Geschichte für ein andermal.
Aus früheren Zeiten. Aus früheren Zeiten vor Gericht. Aber hey, mehr will ich jetzt nicht spoilern hier.
Ja, wo war ich jetzt mit dem... Ja, das... Weißt du, dass das so... Den kannst du nur schauen, wenn du... Und da habe ich mir echt vorgestellt, da gibt es Leute, die klatschen dann auch so fein in die Hände und sagen dann immer so, je wetter wie exquisit oder köstlich oder so. Und ich dachte einfach, fuck, warum geht er einfach nicht vorbei? Und das ist so, der Film ist, ich sag's jetzt, wie es ist, der ist so scheiße.
Ja, ich...
Tut mir leid, ich bin betrunken, ich seh's mir nach.
Ja, wir machen mal trotzdem so ein bisschen grob einfach mal, ich lese mal so ein paar Sätze vor, was es in der Geschichte dann einfach weitergeht.
Nochmal, das hatte ich auch gestern schon zu dir gesagt, wenn man Suspiria mal dieses Original nimmt, was in den, keine Ahnung, sind das überhaupt 10 Minuten oder ist das sogar weniger von dem Anfang, wenn man den das erste Mal sieht oder auch immer wieder sieht, wie eigentlich das wirkt. Also das ist ja schon mal bei dem Original ist das ja schon mal, da weißt du, da kommt jetzt was richtig Gutes auf mich zu. Als ich Suspiria das erste Mal gesehen hatte und diese Szene mit dem Flughafen, als sie ankommen, diese Tür, wie sie aufgeht. Unfassbar.
Wo sie im Regen schon steht und so weiter.
Diese Musik, dann diese Taxifahrt und dann diese, dass die da in dem Wald, wenn die da so, und sieht dann da jemanden rennen und
auch die Musik,
und du hast
die
sofort,
Musik, die da dabei ist, das ist Gänsehautmusik, einfach das Original.
Und das ist ja wirklich ein Film, beim ersten Mal schauen, da hatte ich schon so eine leichte Furcht, die da mitschaut, wo ich mir dachte, wow, okay, sie steigt dann aus, dann dieses Mädel, das dann rauskommt, was schreit in dieser regnerischen Nacht und dann, weißt du, wo sie sich dann auch später daran erinnern, wo die schreit, das ist die Iris, die blaue Iris.
Ja. Oh, ohne Witz.
Und dieses wirklich, Mädel,
wenn das... Kein Spaß, ich kriege jetzt Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie das ruft.
Und dieses Mädel dann in dieses Hotel, wo die reinkommt und da erstmal diese Architektur dann da mit diesen... dieses Haus, wie er das ausschaut, und nicht die Tanzschule, sondern dieses Hotel, wo die dann auch durch das Glasdach dann fällt, wo man sich echt denkt, was ist denn hier los, ey? Und dann geht die da in dieses Hotelzimmer oder in ihr Zimmer und dann diese typische Suspiria-Musik, die dann so außen rum schwebt, wo man weiß, oh, jetzt kommt gleich was, weißt du, dieses Glimmen und was weiß ich, was das ist.
Wie? Kannst du es nochmal vormachen?
Wo du dir dann wirklich denkst, so, irgendwas passiert hier gleich. Und das ist so, als sie an das Fenster geht und dann die Hände da durchkommen oder die Augen, wo du siehst, die durch die Glasscheibe dann da drücken. Und am Ende fällt die durch dieses Glasdach und wird da erhängt an diesem Kabel. Und ich denke mir einfach, ach du Scheiße, was ist denn das, Alter?
Alle, die das Original Suspiria Remake, alle, die den Original Suspiria noch nicht gesehen haben von 1977, und ich muss wirklich sagen, das habe ich auch, ich habe einiges über den Film gelesen, weil mich danach dann immer interessiert, bin ich der Einzige, der das so sieht? Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich meine Meinung deswegen ändern würde, aber ich will dann trotzdem wissen, hey, wie sehen das denn andere? Wie sieht denn das so die Allgemeinheit? Was sagen die denn zum Suspiria Remake? Und die Meinungen sind schon geteilt. Es gibt sehr viele, die den sehr, sehr positiv loben für seine neue Interpretation, die er da macht und für seine neuen Ideen, die er da reinbringt und wie er die Geschichte weiterdenkt und so weiter. Gibt es viele, die das so sehen. Okay, ne, ist eure Meinung, gar kein Thema. Es gibt aber auch viele, die es ähnlich sehen wie wir oder sogar noch extremer sehen, die wirklich sagen, das ist eine Frechheit, sowas zu machen. Und was wollte ich jetzt eigentlich raus? Ach ja, genau, jeder, der den Originalfilm noch nicht gesehen hat, und es gibt Leute, die schreiben Kommentare, die schreiben Kritiken, ohne das Original gesehen zu haben. Ernsthaft, ich habe Kritiken von Leuten gelesen, die schreiben, der Film ist ja viel besser, obwohl ich das Original nie gesehen habe. Und das ist halt wirklich dann Quatsch.
Ja, das ist schon ein Verbrechen eigentlich.
Also das ist dann wirklich Quatsch. Schaut euch, ich weiß nicht, ob hier jemand zuhört, der den Film noch nicht gesehen hat, das Original. Es gibt mit Sicherheit auch Leute, die mit Argento-Filmen nicht so viel anfangen können oder die auch vielleicht mit Suspiria den so okay finden. Das ist überhaupt alles kein Thema. Aber was das Remake macht, das ist wirklich ein bisschen ein Vergehen am Original. Das spinnt meiner Meinung nach die Idee nicht weiter. Ich sage ja, das müsste als eigenständiger Film. Dann kann man drüber reden, ob halt jemand sowas, in Anführungszeichen, in Lufthäschen, wie Suspiria nochmal dreht. Weißt du, was ich meine? Sowas wie Masks zum Beispiel, über den wir auch schon mal gesprochen haben. Da geht es auch um eine Tanzschule. Es geht auch irgendwie, man nimmt sich diese Idee und dreht als Hommage was Ähnliches.
Ja, und das ist was anderes. Da würde ich auch niemals sagen, hier, aha, Andreas Marschall hat probiert, Suspiria nachzumachen, sondern ich denke mir da einfach so,
Andreas Marschall liebt Suspiria und würde gern auch einen deutschen Beitrag in so eine Richtung machen, mit ne? Ja. Als ehrfurchtige Verneigung vor dem Original sozusagen. Ja,
und da dachte ich mir, und das ist so ein Film, ey, wenn der das probiert hätte und hätte dann, also klar, man macht kein Suspiria Remake, aber wenn der so, weißt du, wenn das so zählen würde zu sowas, würde ich sagen, habe ich kein Problem damit. Mhm. Weil das war echt, das war ein richtig guter Beitrag auch in diese ganze Giallo und so. Ja. Das war einfach gut, was der gemacht hat.
Genau. Ja.
Aber bei dem, und ich denke mir jedes Mal, warum heißt denn der überhaupt Suspiria? Und so Leute, wenn die dann sagen, ich habe das Original nicht gesehen, aber ich finde den besser, sowas darf man eigentlich nicht. Ich sage ja auch nicht, gut, habe ich davor gesagt, dass das Remake bestimmt beschissen ist, aber hey, ich kann ja auch nur jetzt mal Meinung teilen, wenn ich ja beide gesehen habe. Also ich kann ja nicht sagen, ich schaue das eine nicht, aber das Neue ist eh viel besser.
Ja, nee, geht auch nicht.
Woher willst du das wissen halt? Ey, schau dir mal einmal Suspiria an, ernsthaft, und egal, was du für ein Typ bist, aber wenn du Suspiria anschaust, du wirst dir denken, wow, das ist mal ein Film, der hat den Namen Horrorfilm verdient.
Und wir reden immer noch aus dem Jahr, vom Jahr 77, in dem das Original entstanden ist. Das ist nochmal mit ganz anderen Möglichkeiten entstanden und so weiter. Und du hast gerade über Architektur schon gesprochen. So, Argento nutzt ja immer in seinen Filmen oder oft in seinen Filmen eben Architektur. Bei Suspiria wahrscheinlich stärker wie in vielen anderen Filmen. Dass du dieses Gefühl, das beschreibt er ja auch, dass wenn die durch eine Tür geht, die Tür ist ungefähr so, als wärst du in einem Märchen. Also das hat was Märchenhaftes. Als bist du einfach ein kleines Wesen in dieser riesigen Welt, in dieser überwältigenden Situation, in die du da gerade reinkommst. So ist es ja gedacht und gemeint. Sie fühlt sich ja einsam im Original und kommt da rein und ist überwältigt von allem, was sie um sich herum sieht.
Ja, und das ist auch so in diesen Originalen, diese Tanzschule, da ist irgendwie nichts so richtig greifbar. So,
ja,
das wirkt ja alles so
mysteriös einfach. Ja.
So, du hast keine, ja, du kannst nichts einschätzen und sonst, das ist, die wirkt auch so bedrückend und ach, das ist alles so, das ist so eine Runde. Ich frage mich auch manchmal, ob der Argento einfach mal an so einem Sonntag wie jetzt gerade, ob der vielleicht jetzt trinkt er gerade einen Espresso und sitzt dort und sieht so ein Suspiria-Bild, das was vielleicht in der Wohnung hängen hat und denkt sich, wir haben das eigentlich geschafft.
Ey, der war nicht, der, und denkt sich dann so und nickt dann einfach zu sich selber so im Spiegelbild zu. So. Ey. Ja, jetzt reden wir noch ein bisschen mal kurz schlecht, über das Remake. Ich hau mal noch ein bisschen was raus, was passiert. Es ist eine Szene, die viele sehr positiv auch besprochen haben, zum Beispiel zu dem Film, zu der komme ich jetzt mal ganz kurz. Es gibt dann eine Szene, in der die Susi zieht natürlich dann in diese Akademie ein und hat dann da auch ein Zimmer, und da gibt es natürlich viele Mitschülerinnen, die zum Beispiel die Olga, und die kommt mit den Schritten nicht ganz so klar, ne? Und die war auch eine Freundin von der Patricia. Und die hat dann auch die Schnauze voll bei einer Probe und will dann abhauen und sagt, alle manipulieren sie und irgendwie, ne, irgendwas läuft hier und irgendwas stimmt hier nicht und bla bla bla, halt ähnlich wie die Patricia zuvor schon. Ich muss sie Patricia nennen, ich weiß nicht warum. Und dann wird eine neue Hauptrolle vergeben, und die neue Hauptrolle, wer die tanzen soll, das ist natürlich dann am Ende, wird es die Susi, ne? Die kennt diese Rolle schon und hat die schon tausendmal geübt, und sie will die jetzt dann auch tanzen und, ne, tanzt dann wieder mal vor. Auch das haben wir mehrmals, dass irgendwie also Vortanzen passiert oder irgendwas, okay. Und es gibt dann eine Szene, dass während sie da dieses Vortanzen der Hauptrolle macht, währenddessen ist die Olga in diesem Übungsraum, Proberaum, Tanzraum, der voller Spiegel ist. Den gibt es eben auch in dieser Tanzschule. Der sieht wenigstens dann auch mal ein bisschen eindrucksvoll aus. Und da drin steht sie dann und wird dann aber wie von Geisterhand im Prinzip so durch die Gegend geworfen und die Körperteile verdreht und verknotet, wie praktisch die Susi gerade in dem anderen Übungsraum ihr Vortanzen macht. Also, ne, so mit diesen schnellen Bewegungen, wo die Hände und irgendwie die Füße und irgendwo hingeworfen werden.
Das ist gut, weil du machst das gerade vor.
Ja, habe ich gerade tatsächlich so ein bisschen vorgemacht. Wenn man die Hände dann so dreht, dass man die Handflächen dann nach oben hat. Und macht eben diese Bewegungen, und das überträgt sich auf die Olga, und während die natürlich dann das selbst nicht kontrollieren kann, reißt ihr da, verdreht ihr da die ganzen Körperteile und verknotet sie komplett, und dann liegt die da total verdreht und mit allen möglichen Teilen wahrscheinlich gebrochen und irgendwie dort. Genau. Das ist so eine Szene. Das ist schon irgendwie ganz nett. Finde ich jetzt auch irgendwie fast die einzige Szene, die irgendwie was hat, auch wenn der Film nie bedrohlich ist oder sowas oder nie angsteinflößend ist, finde ich. Also das hat er in keiner Situation, denke ich mir so, oh Gott, was passiert jetzt? Oh Gott, Hilfe. Also er verzichtet ja auch komplett auf diese ganzen Jumpscares und sowas. Das gibt es in dem Film eigentlich überhaupt nicht. Was in dem Film auch immer wieder oder ein paar Mal kommt, aber ich auch nicht ganz verstanden habe, ist diese skurrilen Bilder, die immer zwischendrin mal kommen. Weißt du, sowas, wo dann einfach mal, keine Ahnung, kleine Würmer siehst und dann siehst du mal irgendwie, weiß ich halt, immer so mit so aufblitzende Bilder, die irgendwie obskure Dinge zeigen, ich weiß es nicht.
War wie so eine YouTube-Werbung für so einen abgefahrenen fancy Handyvertrag, den man abschließen kann.
Ey, wenn du es so erklären willst. Ja, das waren ein paar so Szenen, weiß ich nicht, was sie ja, da dann ist, die Zerrissenheit der Person, ich weiß es nicht, was sie mir da dann wieder praktisch...
Das ist ja irgendwie, dass sie die Träume ja irgendwie dieser Susi ja auch schickt, also diese...
Mhm. Ja, stimmt, ja. Ist diese Lehrerin, diese Madame
Blanc. Ja, eine Mutter oder was weiß ich was. Ist. Mhm. Und das ist ja auch dieses Nächste, ne? Dieses... Mal am Anfang bei dem Therapeuten, als die Patricia da so durchdreht... Ja, sie hatten recht, es sind Hexen. Mhm. Ja. Aber er bekam Angst davor, vor denen irgendwie.
Ja, weil die Hexen ja, weißt du, was die Hexen ja machen? Die Lehrerinnen, die ja alle Hexen sind, die sitzen ja jeden Abend beim Italiener um die Ecke und essen Pizza und trinken und lachen und kichern und erzählen sich Witze. Ja. Und das ist halt für mich so wenig Hexen-like. Das hat mich immer wieder rausgezogen. Das gibt's ganz oft, diese Szenen, wo die dann alle immer am Tisch sitzen und feiern wie bei Goodfellas, wenn sie irgendwie irgendwas Cooles gemacht haben. Ja, ernsthaft.
Wenn der Ray Liotta auch so aus richtig so aus seinem Bauch lacht, kennst du das?
So richtig mit sauoffenem Mund. Ja.
Das ist auch dann so einer, wenn er lacht, so immer mal so rechts und links jeden aber auch mal anschauen dabei.
Ja, jeden so mit offenem Mund richtig nah am Gesicht anlachen. Ja,
richtig deutlich zeigen, ich lache gerade.
Weißt du, das sind so Szenen, die mich immer dann wieder ein bisschen so rausgeholt haben, weil er mir halt er verkauft mir halt kein Mysterium. So von diesen Hexen, okay, was, wieso Hexen und bleibt, das verkauft er mir halt nicht. Ich sehe halt keine Hexen, sondern ich sehe halt einfach nur diese Tanzlehrerinnen und es gibt immer so seltsame Szenen zwischendrin. Ich weiß nicht, kennst du diese eine Szene, habe ich auch nicht verstanden, wo diese eine Lehrerin mit dieser fetten Hornbrille, ich denke auch, dass es nicht Lehrerin ist, die dann immer mal im Lehrerzimmer sitzt, wo alle irgendwie sind und dann einfach mal aufsteht und sich ein Messer nimmt und in den Hals haut. Wo ich mir auch gedacht habe, ja, aber, ja, okay, ich habe das, aber was? Was ist da los? Wer bist du überhaupt? Und warum ist das jetzt passiert und was soll das? Oder ich konnte dem Film einfach nicht, weiß ich nicht, ich konnte dem nichts abkaufen. Oder so richtig so, ich weiß nicht. Klar sieht man immer so ein bisschen, als würde diese Madame Blanc auch immer irgendwie was übertragen, so auf jemanden sozusagen, der dann irgendwie wieder irgendwas macht oder reagiert oder sowas. Ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, ich habe es echt so hart versucht, dem irgendwie so ein bisschen was abzugewinnen, aber ich habe mich so schwer getan, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich so schwer getan bei dem Film. Ja. Und weil er auch einfach so lang geht und alles, was dann erzählt wird, halt einfach in so langsam und lange erzählt wird. Wir kriegen ja dann auch noch diese kleine Hintergrundgeschichte von diesem Doc so ein bisschen, der dann mal bei der Polizei sitzt. Und dann geht es mal um seine verschwundene Frau, die seit Jahren verschwunden ist. Und dann gibt es diese kleine Nebenstory noch, die ich aber auch eigentlich nicht gebraucht hätte. Ich dachte mir immer so, hör auf, mir über Politik, über die RAF oder über alles Mögliche außenrum zu erzählen und zeig mir doch mal diese scheiß mysteriöse Tanzschule, in der irgendwas Verrücktes passiert.
Geht halt mal bitte auf diese Hexen ein, damit man mal so ein bisschen auch immer die Buchse voll hat, weil man sich denkt, oh, das ist aber ganz schön bedrohlich, was die machen bei Suspiria. Da weißt du, es gibt so eine, so eine Obermutter mit diesen Stöhnen, was die da immer so mit ihrem Schnaufen.
Ja.
Warum kriege ich denn hier so ein dieses Bedrohliche? Also ich will doch, dass das Hexen sind und...
Ja. Ja, ich sag mal, wir springen jetzt mal so ein bisschen Richtung Richtung, ja, Richtung zweites Drittel, würde ich jetzt mal sagen, oder drittes Drittel schon eher fast. Wie gesagt, ich habe jetzt gerade mal diese Nebengeschichte, die wir über den Doktor noch so ein bisschen, die da noch ein bisschen erzählt wird. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Gehen wir mal weiter in... Es gibt dann nochmal eine intensive Szene übers Tanzen. Da muss dann die Susi das Springen lernen, ne? Wie man in diesen im Tanzen halt besonders schön springt und besonders hoch springt im Ballett. Das ist auch ausufernd erklärt und erzählt in diesem Film, wo ich mir auch gedacht habe, ey, da geht's jetzt eine Viertelstunde lang, 20 Minuten lang über das, wie die das Springen lernt. Okay, egal, geht's darum. Die eine Lehrerin, die sich aus dem Nichts ein Messer in den Hals steckt, wo ich auch nie weiß, was sollte das jetzt, warum, aber auch okay, machen wir auch einfach weiter. Ja. Wir haben eine Szene, die ganz stark am Original dran ist, und zwar wie Schritte mal gezählt werden. Das ist eine sehr geile Szene im Original. Da gibt es nämlich mal den Moment, dass sie in ihrem Zimmer sitzt, die Susi, und sie hört dann, wie nachts die Lehrerinnen durch die Gänge laufen mit diesen lauten Schritten, und sie zählt die Schritte, und wenn sie eine Tür hört, dann, ne, weiß sie, okay, jetzt ist jemand durch eine Tür gegangen, jetzt gehen die Schritte weiter, jetzt kommt wieder eine Tür, jetzt gehen wieder die Schritte weiter.
Das ist
weiter.
Auch das, was ich vorhin meinte, dass man bei dem Original so nicht, dass es nicht greifbar ist, wie diese Tanzschule da eigentlich ist. Das genau. Ist alles so surreal, so wenn die dann auch sagen, die gehen aber tiefer noch ins Gebäude rein. Immer.
Ja, ja. Und die Szene gibt es eben jetzt hier in diesem Remake auch oder in dieser Interpretation. Das fand ich ganz nett, dass es eben dann ähnlich ist, ne? Auch wenn da auch das Original das tausendmal besser macht. Aber egal, da ist es auch so, dass sie dann, ich weiß gar nicht, ich glaube, diese Sarah läuft aber diese Schritte nach, ne? Und nicht die Susi. Ich bin mir jetzt gar nicht, ich glaube, die Sarah läuft dann diese Schritte nach und zählt eben auch und läuft durch die Flure und zählt und geht durch eine Tür und zählt, ähnlich wie bei diesem Original, und findet dann so einen geheimen Raum, ne? Der von diesem Spiegeltanzsaal, glaube ich, auch weggeht. Und in diesem geheimen Raum, da gibt es dann auch, man hört dann ein bisschen so Hexenzirkelgeräusche, sage ich jetzt mal. Und da wird der Film auch mal, das ist einer der wenigen Szenen, wo der Film mal ein bisschen Atmosphäre entwickelt. Ne, wenn sie dann durch diese dunklen Gänge läuft, irgendwo rauskommt, man erstmal nicht so sieht, was los ist. Man hört aber Dinge, man hört, wie sich Leute unterhalten oder Geräusche, und die auch ein bisschen seltsamer sind. Und ja, und... sucht dann nachdem sie da eben dann ein paar Dinge auch sieht in diesen geheimen Räumen, sucht sie danach wieder den Doc auf und erzählt ihm dann auch von dem, was da los ist. Oder der Doc erzählt ihr dann auch die Geschichte von diesen drei Müttern, die es auch im Original gibt. Ne? Diese Mutter der Dunkelheit, der Tränen und Seufzen. Und da gibt es ja diese Mater Suspiriorum, Mater Tenebrarum und Mater Lacrimarum. Das sind ja diese drei Mütter. Und eine dieser, in dieser Tanzschule ist wohl eine, die behauptet, die ist ja eine dieser drei Mütter. Ne? Diese Mutter Marcos behauptet es, glaube ich. Hm. Ja, dann geht es wieder viel um RAF und um Flugzeugentführung und Geiselnahme und was da dann alles los war und Bader Meinhof und so weiter. Und es läuft, am Ende des Films läuft alles drauf raus, dass es zu dieser Vorführung kommt, wo dann alle, das hat man vielleicht auch auf Bildern gesehen, wo dann alle eigentlich so gut wie nichts anhaben, außer Unterwäsche und eben so rote Stofffetzen, Schnüre, geschnittene, die von sich weghängen, und das sieht dann super beim Tanzen aus. Und da bereiten sich dann alle auf diesen tollen Tanz vor. Ja, genau. Und auch da sieht man dann, in diesem geheimen Raum sieht die Sarah dann ja auch nochmal diese Patricia, die sieht sie da auch nochmal, wie die so ein bisschen entstellt da drin dann aussieht. Die lebt ja da noch und ist da noch drin. Und es geht ja immer um irgendein Ritual oder irgendeinen Brauch oder irgendwas, was sie durchführen müssen, was aber irgendwie nicht funktioniert hat. Und sie brauchen jetzt eine neue Schülerin, bei der das dann vielleicht funktioniert. Darum geht es halt die ganze Zeit. Ja. Und da gibt es dann auch wieder die gleiche Szene wie am Anfang, dass sich die Bewegungen von dem Tanz dann wieder auf, diesmal aber auf die Sarah übertragen, so dass sie dann sich auch die Knochen bricht. Und ja, da haben wir dann wieder ein bisschen was Ähnliches. Die ist nicht ganz so verwurschtelt dann, aber sie bricht dann auch irgendwelche Knochen. Da Kommt allerdings dann die Madame Blanc vorbei und mit Hand auflegen kann sie sie dann erstmal wieder fit machen, sodass sie dann auch zu diesem Tanz dazu stößt, der dann wirklich minutenlange Tanzaufführung, die dann da getanzt wird. Und da schauen natürlich auch einige Leute zu, ne? Und alle sitzen, genau wie du es gesagt hast, ein bisschen im Publikum und sind schlau und intellektuell und wollen halt sehen, was da los ist. Bis die Sarah am Ende dann auch umfällt nach dem Tanz nicht, sondern der Tanz wird unterbrochen. Sie fällt um und schreit wie am Spieß von ihren gebrochenen Knochen und alles. Und die Vorführung ist dann erstmal vorbei und das war wohl nix, ne? Darauf ist halt, also man sieht viel, viel Getanze in diesem Film. Und dann kommt es zum Akt 6, das ist eigentlich das Ende, der heißt eben Suspiriorum und darum, da geht es dann, dass die Susi. Die tanzt dann nochmal und übt nochmal und es geht dann wohl, sie sagt dann, heute Nacht muss es passieren, sagt dann diese Madame Blanc immer, wo man sich immer denkt, was muss denn heute Nacht passieren? Passiert irgendwas mit diesem Ritual oder was wollen sie eigentlich machen? Was soll eigentlich passieren? Ja, man sieht sie dann immer wieder im Restaurant ein bisschen sitzen und so weiter, ne? Das gibt's dann auch wieder alles und da gab es noch eine schöne Szene dann zum Ende, das war eben die, was ich am Anfang des Podcasts schon mal erwähnt habe, mit der Jessica Harper, also mit der Originalschauspielerin, die diese Susi im Original gespielt hat, die mittlerweile übrigens 74 Jahre alt ist. Die spielt nämlich dann eine ganz kurze Szene, wo sie den Doc praktisch wieder findet. Das ist nämlich die spielt dort die Anke, die Frau dieses verschwundenen Arztes, nicht die Frau des verschwundenen Arztes, das ist doch eine deutsche Sendung, die Frau des verschwundenen Arztes, Folge 2. Die spielt dort die Frau die verschwundene Frau des Arztes, die seit längerer Zeit verschwunden ist. Das dröseln sie dann auch noch auf. Das will ich jetzt aber alles gar nicht mal erklären, wie das dann noch alles stattgefunden hat. Und da wird dann noch erzählt, dass sie im KZ war und erfroren ist. Und da gibt es dann auch noch einen Haufen Zeug außenrum, was den Film meiner Meinung nach auch nur unnötig in die Länge treibt. Aber am Ende findet das Ritual statt. Und da muss ich wirklich sagen, bevor ich über das, also das war für mich der Höhepunkt der Frechheit. Ja. Ganz ehrlich, dieses Ende des Films, dieses, wo dann alles in Rot ausgeleuchtet wird und dann plötzlich alle nackt sind und alle stöhnen und alle tanzen irgendwas und singen im Chor und dann sieht man noch eine uralte, schrumpelige, nackte, 100-jährige Frau, die da sitzt, gefühlt. Der Doc liegt nackt auf dem Boden. Ich weiß gar nicht, was das soll und was da los ist. Dann werden Dinge mit der Macht bewegt, habe ich das Gefühl. Also ich weiß nicht, was dann da passiert ist. Dann kommt noch diese echte Mutter, diese offensichtlich dazu, diese uralte Skelett-knochenähnliche Mutter, die dann dazukommt. Unfassbar schreckliche CGI-Effekte, die dann mit Köpfe, die dann aus denen Blutfontänen kommen, nur durch Hand auflegen oder berühren oder mit der Macht, ne, andeuten so. Ja. Dann zerplatzen allen die irgendwas und es kommen überall Blutfontänen raus. Ich habe gar nicht mal verstanden, was das sein soll. Alle dürfen sich was wünschen am Ende. Alle wünschen sich den Tod. So, was wünschst du dir? Ich wünsch mir den Tod. Ja, okay, einmal anfassen, Tod. Was wünschst du dir? Ich wünsch mir den Tod. Anfassen, Blutfontäne aus dem Hals irgendwie. Ich habe gar nichts verstanden. Ich habe gar nicht verstanden, was das sein soll, was da passiert und was das für ein Ritual ist. Ich denke, es geht um eine, die geopfert werden muss. Jetzt sind da gefühlt 30 Schülerinnen tot oder sowas. Ja. Aber für was oder für wen? Und danach ist ja auch so, als wäre nie was passiert. Die gehen ja danach einfach, der Doc geht ja danach einfach, nachdem er dann geblitzdingst wurde und alles vergessen durfte, konnte, geht er dann einfach nächsten Früh so besoffen wie du wahrscheinlich heute früh, einfach so mit seiner Jacke so ein bisschen über der Schulter, die Klamotten nicht richtig an, läuft er dann einfach in der Früh, wenn es langsam hell wird, heim und es ist einfach vorbei oder...
Ja, aber ich kann da sagen, es dauert, bis es vorbei ist. Also,
ja, aber ganz ehrlich,
ich habe auch noch ein bisschen damit zu kämpfen.
Aber ich weiß nicht, was du zu der Szene sagst oder zu diesem Finale, das da passiert.
Ja, das war ja, das habe ich ja vorhin schon gesagt, ich konnte wirklich nicht mehr erwarten, dass der vorbei ist. Also da habe ich wirklich jetzt mitgezählt, dass das einfach ein Ende nimmt.
Das hat ja auch, ich gehe mal davon aus, ne? Ich will ja niemanden auf die Füße treten, aber das sollte ja wahrscheinlich künstlerisch super wertvoll sein, gehe ich davon aus, ne? So dieses, Da packen sie dann mal so ein bisschen alles in Rot ausgeleuchtet. Alles sollte dann künstlerisch. Alle machen irgendeinen Ausdruckstanz, indem sie sich ständig selbst ihren Körper berühren und dann irgendwelche seltsamen Bewegungen die ganze Zeit machen, während außenrum alles in so Slow Motion, ne, abläuft und dann überall die Hände aufgelegt werden auf die nackten Körper, die dann, ich kann einfach niemanden erklären, was das bedeuten sollte oder was das, ich weiß es wirklich nicht. Und deswegen tut es mir auch leid, wir kommen direkt zum Epilog, das ist das Ende des Films und da muss ich sagen, wow. Wow, kann ein Ende beschissen sein, also ein Ende beschissen sein. Das Ende des Films ist einfach und das, was heißt spoilern? Es gibt nichts zu spoilern bei dem Film. Die Susi besucht, die wird ja dann zur, ich weiß nicht, es wird die dann zur neuen Mutter, Suspiriorum, oder ich weiß es nicht. Die ist ja dann wie so diese Figur, die, ja, als, weiß ich nicht, irgendwas wird, zu irgendwas wird sie dann. Sie wird irgendwas. So. Die besucht dann den Doc zu Hause und erzählt ihm die Wahrheit. Sie erzählt dann, was mit seiner Frau damals passiert ist und dass die gefangen wurde und dass die in der Kälte dann erfroren ist, wie ganz viele andere KZ-Häftlinge, die dann entlassen wurden, sind in die Kälte und das erzählt sie dann alles. Legt dann beim Doc auch nochmal so ein bisschen Hand auf, der kriegt dann einen Anfall, kann sich danach wohl an nichts mehr erinnern und dann ist der Film einfach aus.
Ja.
Dann ist der Film einfach aus. Und ich habe mir gedacht, der Film endet mit der Geschichte, dass die Frau von dem Doc in dem Film, der eine Nebenrolle spielt, dass die Frau von ihm, die seit dem ganzen Film über verschwunden ist, die auch mal ganz kurz auftaucht, wobei man da dann auch nicht weiß, taucht sie wirklich auf oder taucht sie nur in seiner Fantasie, in seiner Erinnerung auf. Also natürlich taucht sie nur in seiner Fantasie, in Erinnerung auf, weil sie eigentlich ja tot ist. Aber das Ende ist, dass mir die Geschichte aufgeklärt wird, dass wir das, dass sie das aufdröseln, dass sie das erklären und nicht alles andere vom Film und nicht das Ritual und nicht die Hauptfigur, was die jetzt geworden ist und was sie jetzt oder wie die Schule weitergeht oder nichts davon wird erklärt. Nein, sie erklären mir die Nebenstory von einer toten Frau, die ich eine Sekunde im Film sehe. Die erklären sie mir als Ende.
Ja.
Tut mir leid, aber das. Es tut mir echt leid und jetzt bin ich eh schon so in Rage und deswegen, jetzt würden uns alle hassen für die Folge und ich glaube, diesmal werde auch ich gehasst.
Was soll das heißen, dass ich schon öfters gehasst wurde?
Das wollte ich so nicht sagen. Verdammt, der wurde schon so oft, Quatsch. Mein Fazit, ich sag's euch ganz ehrlich, ich muss ehrlich sein, der Film konnte eigentlich, der konnte nie für mich gewinnen, muss ich auch ganz ehrlich sagen, aber ich habe versucht, ihm was abzugewinnen. Für mich funktioniert er nicht mal als eigenständiger Film. Nicht mal, wenn er, und da steht es nochmal, die Tanzschule des Todes heißen würde, nicht mal dann würde er für mich funktionieren. Auch da ist er eine Stunde zu lang und dann ist es halt ein langweiliger Horrorfilm, der am Ende versucht, künstlerisch wertvoll zu sein. Und wenn ich ihn mit dem Original Suspiria vergleichen soll und, naja, man muss es fast machen dürfen, weil er trägt den gleichen Namen, dann verliert er auf ganzer Linie. Also dann hat er nichts mit dem Original meiner Meinung nach gemeinsam. Ich würde sogar so weit gehen, dass er das Original gar nicht verstanden hat. Dass er gar nicht weiß, was das Original ausmacht, worum es im Original geht und was das Original ausdrücken will. Nicht mal das. Ja. Nichts von diesem märchenhaften, mysteriösen, surrealen, diese Bildgewalt, die Farben bracht, nichts, was das Original macht und hat, hat dieser Film, meiner Meinung nach. Punkt.
Ja,
das war mein Schlussplädoyer. Muss ich ganz ehrlich sagen. Es tut mir wirklich leid.
Ja, das ist so.
Ey. Es tut mir wirklich leid. Es tut mir wirklich leid.
Ja, mir tut es nicht leid.
Ja, ein bisschen tut es mir schon leid, weil ich mag ja das eigentlich auch nicht, Leuten Filme so oder so einen Film so zu zerreißen. So. Das will ich ja eigentlich auch nicht, weil die Vision dahinter und sowas, aber bei dem ist es wirklich so, das ist wirklich, da kann ich will wirklich nochmal zum Ende des Podcasts einfach den Satz vom Argento, was er selbst gesagt hat: Der Film hat mich nicht berührt, er hat den Geist des Originals verraten, es gibt keine Angst und es gibt keine Musik. Und das ist einfach Fakt. Ja. Das ist keine Meinung, das ist Fakt.
Ja.
So, und jetzt könnt ihr uns alle hassen, jetzt könnt ihr den Podcast Wut in Brand ausschalten, ohne das Ende anzuhören. Und nächste Woche dürft ihr wieder einschalten, wenn es eine neue Folge gibt. Und das war aber auch mal gut, sich das jetzt trotzdem zu sehen und das einfach mal loszuwerden.
Genau.
Es war ein Ventil, der Podcast war ein Ventil. Und wenn du jetzt dazu nichts mehr sagen willst, dann würde ich den Podcast abmoderieren.
Ja, ich kann es machen, weil sonst kommt bei mir auch wieder nur so okay. Ärger raus.
Ja, okay. Vielen Dank fürs Zuhören, trotz alledem. Solltet ihr das Original nicht gesehen haben, schaut euch bitte das Original an. Schaut euch schaut euch von mir aus auch gerne das Remake an und ihr könnt uns auch gerne eure Meinung sagen. Wenn ihr das anders seht, wenn ihr das ähnlich seht, schreibt es bitte in die Kommentare bei Spotify, sonst irgendwo. Ihr könnt uns das gerne erzählen und nehmt es uns nicht übel, das ist unsere persönliche Meinung und es tut uns einfach, es tut uns nicht leid, aber es ist halt einfach so. Es tut mir ein bisschen leid für den Film, dass das so ist. Vielen Dank fürs Zuhören nochmal, bewertet den Podcast, kommentiert und ich bin raus. Bis nächste Woche und habt eine schöne Woche bis dahin.
Jawohl. Und tschüss. Ich bin auch mal raus.
Tschüss.
Tschüss.
Hex, Hex.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.